Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Premiere. Zur IFA in Berlin startet das 5G-Netz in Deutschland. Gadgetmesse. Immer mehr sinnvolle und sinnlose Produkte für das Smart Home dominieren die IFA. Audiotalk. Schweizer Wissenschaftler verstecken Datenpakete in Musik. Algorithmen im Alltag. Teil 12. Der Geheimniskrämer. Und das digitale Logbuch. IFA-Sucht.
Die neuesten Techniktrends und Gadgets werden in diesen Tagen auf dem Messegelände in Berlin präsentiert, denn da ist IFA und dort versammeln sich dann Aussteller, Fachpublikum und ganz viele Technikinteressierte. Immerhin ist die Messe ja die bedeutendste und älteste ihrer Art in Europa. Und die Besucher erwarten auf der 59. IFA neben den neuesten Smartphones und Fernsehern auch jede Menge Haushaltsgeräte und alles rund um das Thema Smart Home. Meine Kollegin Carina Frohn hat sich die IFA quasi schon erlaufen. Carina, das war ja ihr erstes Mal. Wie war's denn?
Ja, erlaufen ist genau das richtige Wort. Ich muss zugeben, es ist wahnsinnig überwältigend. Den ersten Tag empfehle ich, sich die Zeit zu nehmen, sich erstmal einen richtigen Überblick zu verschaffen. Denn die 1800 Aussteller, die verteilen sich auf 26 Hallen. Manche Aussteller, also die großen Anbieter, die haben dann auch eigene Hallen und manchmal ist es halt thematisch geteilt. Schön ist auch, dass es eben nicht nur die üblichen Verdächtigen gibt, die großen Konzerne, sondern auch mal Start-ups und kleine Unternehmen aus der ganzen Welt. Aber man sollte sich bewusst machen, nicht alles, was glänzt, ist gleich Gold. Also die Produkte werden zwar oft als neu verkauft, aber manchmal ist es dann eben nur ein neues Design und die Technik dahinter, die ist nicht unbedingt neu.
Gut, dann werfen wir doch einen genaueren Blick auf die wichtigsten Trends. Der neue Mobilfunkstandard 5G zum Beispiel, der ist ja gerade in aller Munde. Wie war das Thema auf der Messe vertreten?
Für Vertreter der Presse gab es am Mittwoch und Donnerstag schon Veranstaltungen auf der IFA und da bin ich auch hingegangen. Und dort hat die Telekom am Donnerstag verkündet, dass ab sofort ihre Kunden in Berlin, München, Darmstadt, Köln und Bonn bereits 5G nutzen können. Seit Mittwoch hat das Unternehmen die Lizenzen von der Bundesnetzagentur, die das Ganze dann möglich machen. Neben den bereits genannten Städten sollen dann auch noch bis Ende des Jahres Hamburg und Leipzig mit 5G ausgestattet werden. Das hat Michael Hackspiel, der Geschäftsführer für das Privatkundengeschäft bei der Telekom, verkündet.
Unsere Netzstrategie ist dabei einfach. Wir orientieren uns am Bedarf der Kunden. Wir setzen auf zusammenhängende Gebiete. Und nicht auf symbolische Standorte in möglichst vielen Städten.
Das bedeutet zum Beispiel in Berlin, hier werden die angedachten 60 5G-Antennen auf ein Gebiet von 6 Quadratkilometer verteilt. Und dann soll Schritt für Schritt erweitert werden in den Großstädten allerdings nur. Und insgesamt sind es jetzt schon 129 Antennen in Deutschland von der Telekom und bis zum Ende des Jahres sollen es dann 300 sein. So ganz konkurrenzfrei ist das Ganze natürlich nicht. Vodafone hat auch schon seinen Übertragungsstandard im Juli aktiviert und insgesamt jetzt schon 150 5G-Antennen. Telefonica, das ist ja der dritte deutsche Mobilfunknetzbetreiber, und die haben noch gar nichts angekündigt, da weiß man noch gar nichts.
Gut, schön, dass die 5G-Netze jetzt also in Betrieb sind, aufgebaut werden, aber ohne 5G-fähiges Handy nutzen einem ja diese neuen Funkmasten gar nichts. Haben die Hersteller auch gleich etwas parat gehabt, was man nutzen kann?
Natürlich sind sie darauf vorbereitet. Ich denke, die größte Aufmerksamkeit auf der IFA bekommt das Samsung Galaxy Fold 5G. Eigentlich sollte das nämlich schon im Frühjahr rauskommen, aber dann gab es Produktionsprobleme eben wegen dem faltbaren Display. Nun scheint das Ganze zu funktionieren, ist 5G-fähig und erscheint noch in diesem Monat. Aber auch Huawei hat 5G-Produkte, zum Beispiel den Smartphone-Prozessor Kirin 990. Er enthält ein eingebautes Modem für 5G. Erstaunlich war schon, dass Huawei noch was anderes angekündigt hat, und zwar noch ein Gerät in diesem Monat. Das soll allerdings keine Google-Apps haben, also hier Maps und den Play Store nicht. Denn das sind die ersten Konsequenzen aus dem Handelskrieg zwischen den USA und China. Die Trump-Regierung hat ja den chinesischen Konzern mit Verweis auf Sicherheitsbedenken auf eine schwarze Liste gesetzt. Allerdings war das Thema dann bei der IFA auch wieder gegessen, also mehr wurde dazu nicht gesagt. Und ich muss auch noch betonen, das sind natürlich nur zwei Beispiele, also auch andere Hersteller haben 5G-Handys.
Neben 5G ist ja auch das Thema Smart Home in diesem Jahr wieder besonders präsent auf der IFA. Haben Sie da was Spannendes entdeckt?
Viel sogar. Von sprechenden Wäschetrocknern über Pflanzenüberwachungssystemen bis hin zu Sicherheitssystemen ist natürlich alles dabei. Und da wird auch gerne mal das Wort künstliche Intelligenz groß drüber geschrieben. Allerdings muss man hier ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ich jetzt meine Lampe mit einer App steuern kann, dann heißt das nicht gleich, dass da KI drin steckt, sondern manchmal ist es auch einfach simple Computertechnik. Ich persönlich backe ja sehr gerne, deswegen habe ich mir natürlich auch die Backofen angeschaut. Und ab dem nächsten Jahr sollen die zum Beispiel mit Alexa verbunden werden. Dann könnte ich mit einem Sprachbefehl sagen, öffnen und schließen. Und so ein Trend zeichnet sich da auch schon ab, denn auch der Herd und die Kaffeemaschine und der Geschirrspüler, die sollen natürlich alle mit so Sprachassistenten ausgestattet werden. Und dann kann ich mit meinen Küchengeräten reden. Aber so richtig aufgefallen ist mir ein Unternehmen aus Finnland. Die haben sich zunächst um den Brandschutz gekümmert am Herd. Also da gab es einen Sensor, der konnte erkennen, wenn ein Brand droht und dann wird der Strom abgestellt. Ihre neueste Erfindung hat 20 Sensoren und soll beim Kochen helfen. Die dazugehörige App hat 3 Teilbereiche, wie Sampo Rantakoko von Safera erzählt.
Zuerst kommt das sichere Kochen. Dann geht es um Smart Cooking und um die Überwachung der Luftqualität.
Also, es soll beim sicher Kochen natürlich bleiben, das ist ein Teilbereich. Aber dann gibt es auch noch das schlaue Kochen, zum Beispiel um das perfekte Steak zu braten. Also wenn ich jetzt ein Steak braten will, dann stelle ich die Temperatur ein. Das Gerät hält dann sozusagen meine Pfanne auf die richtige Temperatur die ganze Zeit konstant, misst ständig. Und natürlich stellt es auch noch gleichzeitig einen Timer, da muss ich mich also auch nicht drum kümmern. Und dann gibt es noch Punkt 3, die Luftüberwachung. Also wenn es zu stickig wird beim Braten, dann sagt mir die App auch Bescheid.
Gut, ob man dafür eine App braucht oder seine eigenen Sinne dafür einsetzen kann, das lasse ich mal so dahingestellt. Sicherheit spielt ja nicht nur beim Kochen eine Rolle. Was gibt es sonst noch für smarte Lösungen?
Da bin ich unter anderem bei einem Stand einer Firma für Sicherheitstechnik hängen geblieben, die sich mit digitalen Türschlössern beschäftigt. Bedeutet, ich kann also meine Haustüren per App steuern. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt neu, gebe ich zu. Aber die arbeiten jetzt mit einem Unternehmen für Leuchtmittelherstellung zusammen und deren Produkte lassen sich dann mit den Sicherheitssystemen anschließen. Also bedeutet praktisch, wenn das Haus sozusagen sicher abgeschlossen ist, dann könnte man seine Lampen grün leuchten lassen. Und wenn jetzt aber ein Einbrecher kommt, dann kann man das Haus ganz rot erleuchten lassen. Dann wissen sozusagen auch schon die Nachbarn Bescheid. Dieses Unternehmen hat aber auch noch ein anderes spannendes Pilotprojekt, wo man mit Lieferanten zusammenarbeitet, also dass man sagen kann, dass einem auch Essen geliefert werden kann, wenn man nicht zu Hause ist. Und das hat mir Markus Henkelmann von Yale erzählt.
Der Kunde, der bestellt online, dann kommt ein Fahrer, der kriegt von uns dann den PIN-Code, erst kurz bevor er an der Tür ist. Er liefert dann das Essen, das was in den Kühlschrank muss, geht in den Kühlschrank, er geht raus, schließt die Türe.
Dabei hat der Lieferant eine Kamera umgebunden und filmt die ganze Zeit den Vorgang, sodass die Hausbesitzer sich das auch angucken können. Das klingt jetzt erstmal praktisch, aber ehrlich gesagt, für mich wäre es irgendwie komisch, trotz Kamera jemanden in mein Haus zu lassen, wenn ich nicht da bin. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich noch unzählige andere weitere Anbieter mit spannenden Sicherheitssystemen. Also wenn einem das nicht liegt, kann man ja ein anderes nutzen.
Über einen Bereich, Carina, müssen wir noch reden, der quasi untrennbar zur IFA gehört, übers Pantoffelkino.
Auf der IFA konnten die Besucher unzählige neue Fernsehgeräte sehen, aber ähnlich wie bei 5G gibt es auch hier das Problem, dass die Technik weiter ist als die Standards in der Industrie. Also zum Beispiel bei UHD2. Die neuen Geräte können fast alle eine 8K-Auflösung zeigen, also eine Bildqualität, die mehr als 33 Millionen Bildpunkte zeigt. Das sieht ähnlich aus wie im Kino. Doch noch gibt es kaum Material, das in dieser Auflösung gefilmt wurde. Also selbst 4K ist ja eigentlich noch ein Problem, weil das kennt man zwar von Streamingdiensten und ausgewählten Übertragungen per Satellit, aber im klassischen Fernsehen findet man das ja kaum. Bei den Bildschirmtechnologien gibt es nur wenig Neues zu sehen. OLED-Displays sind mittlerweile Standard. Und mit OLED ist es möglich, dass die Bildschirme nicht nur flacher werden, sondern auch biegsam. LG ist der Vorreiter auf dem Gebiet. Sie zeigten auch auf der IFA ein 65-Zoll-Display, das sich aus einem Sockel komplett ausrollen lässt, ähnlich wie so eine Zeitung.
Ja, ein kleiner Einblick in die doch größere IFA. Vielen Dank, Carina Frohn.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter.
unter
DLF
Forschung.
Musik ist ja mittlerweile überall und das ist oft ganz schön lästig. Vor allem dann, wenn man zum Beispiel in Restaurants oder Hotels ständig mit schlechter Musik beschallt wird. Es kann aber auch nützlich sein, etwa wenn man Botschaften zu übertragen hat. Das dachten sich auch zwei Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und fingen an, Daten in Musikstücken zu verpacken, um sie so an Smartphones übertragen zu können. Einen der beiden Ingenieure, Simon Tanner, habe ich gefragt, wie der technische Ansatz dazu konkret aussieht.
Wir analysieren, welche Frequenzen in kleinen Zeitintervallen von etwa einer Fünftelsekunde vorkommen. Und nahe bei diesen Frequenzen modulieren wir dann Daten. Die sind dann für das menschliche Gehör nicht erkennbar, aber mit einem Smartphone-Mikrofon beispielsweise kann man diese Daten wieder herauslesen und dann auf dem Smartphone anzeigen. Genau.
Die Möglichkeit, diese Daten eben halt tatsächlich mit dem Smartphone und dem eingebauten Mikrofon empfangen zu können, die ist Ihnen ja besonders wichtig. Warum?
Ich denke, hier gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, wo man lokal Daten übertragen möchte, wo es übers Internet nicht so einfach möglich ist, weil es eben nur sehr lokal ist. Beispielsweise in einem Warenhaus könnte man zu den aktuellen Produkten, vor denen man steht, lokal Informationen versenden. Oder beispielsweise auch über Radio könnten weitere Informationen so in der Musik versteckt werden. Beispielsweise Informationen über das Musikstück oder vielleicht einen Link zu weiteren Informationen im Internet.
Nun wird ja Musik teilweise über sehr schlechte Lautsprecher abgespielt. Teilweise wird Musik mit MP3 zum Beispiel oder anderen Verfahren stark komprimiert. Welche Anforderungen stellt denn Ihr System an die Qualität der Übertragung?
Also unser System ist recht anspruchslos in diesem Ansatz, weil wir die Daten im hörbaren Bereich verstecken. Also bis 10 Kilohertz verstecken wir die Daten in der Musik. Und das ist anders als bei anderen Ansätzen, die beispielsweise im Ultraschallbereich Daten in der Musik übertragen, weil die werden dann von Kompressionsalgorithmen oder von der Übertragung dann abgeschnitten. Bei uns hingegen, wenn die Musik noch hörbar ist, dann sollten auch die Daten noch dort sein.
Und wie sieht es aus mit der Lautstärke des Signals? Nun ist es ja oft so, wenn Sie zum Beispiel im Hotel sind, dass die Musik nur im Hintergrund so dahin plätschert. Reicht das aus oder muss die deutlich zu hören sein?
Es kommt nicht so direkt auf die Lautstärke darauf an, sondern eher, wie laut ist die Umgebung im Vergleich zur Musik. Aber dort haben wir Experimente gemacht und auch wenn die Umgebungsgeräusche etwa gleich laut sind wie die Musik, dann klappt es immer noch recht zuverlässig.
Welche Datenraten sind denn mit Ihrem Musikübertragungsverfahren möglich?
Momentan mit der Methode erreichen wir etwa 400 Bit pro Sekunde maximal, aber wenn wir noch einbeziehen, dass wir noch Fehlerkorrektur und ähnliche Sachen einbauen sollten, dann rechnen wir realistisch mit etwa 200 Bit pro Sekunde, also etwa 25 Zeichen.
Nun gibt es ja in diesem Kontext, um zum Beispiel nur eine, ich sag mal, Anstupsinformation zu geben, schon etliche Verfahren. Außerdem gibt es Funkverfahren wie Bluetooth, WLAN oder auch NFC. Was sind denn die Vorteile Ihres musikalischen Verfahrens im Vergleich mit den existenten Systemen?
Der Vorteil, diese Daten über Musik zu verbreiten, ist, dass man nicht irgendein Passwort eingeben muss oder auf Verbinden klicken oder ähnliches, sondern wenn man diese App auf dem Handy hat, dann kann die automatisch die Daten aus der Musik herauslesen und dann dem Nutzer anzeigen oder weitere Daten aus dem Internet nachladen. Und es braucht keine Interaktion vom Nutzer.
Das heißt also, wenn man die App hat, dann könnte einem jeder x-beliebiger mehr oder weniger Daten auf mein Handy senden. Ist das nicht ein Sicherheitsrisiko?
Nicht unbedingt. Wir sind noch nicht sicher, ob wir eine allgemeine App machen wollen, die von jedem verwendet werden kann, um solche Daten zu empfangen. Oder ob wir eine App machen wollen in Zusammenarbeit mit beispielsweise einer Warenhauskette oder Ähnlichem, wo wir diese Funktionalität in eine bestehende App einbauen. Und dann wäre es nur beispielsweise für diese Ladenkette möglich, diese Daten in der eigenen App zu verwenden.
Das war Simon Tanner von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich über Datenspeicherung in Musikstücken.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 12, der Geheimniskrämer.
Wenn es um Verschlüsselungstechnologien geht, dann wird es oft ganz schnell politisch. Denn Geheimniskrämerei ist ja nicht nur wichtig, um die Privatsphäre zu bewahren, sondern auch um die Sicherheitsinteressen von Staaten und ihrer Organe zu schützen. Und die Diskussionen um Verschlüsselung und die möglichen Verfahren, die werden schnell nicht nur politisch, sondern auch abstrus. Zum Beispiel als Phil Zimmerman 1995 sein legendäres Programm Pretty Good Privacy nur in Buchform Open Source aus den USA exportieren konnte, weil er sonst gegen Waffenexportbestimmungen verstoßen hätte. Diese Crypto Wars der 1990er Jahre brachten die IT-Szene damals ziemlich in Wallung. Piotr Heller berichtet im letzten Teil unserer Serie über Algorithmen im Alltag über Verschlüsselung.
Es gab dann so Nerds, die hatten dann so T-Shirts, da war der Algorithmus, der ist ja recht kurz aufzuschreiben, dann draufgedruckt und dann drunter, this is a weapon oder so. Ja. Die Absurdität ist natürlich ein Algorithmus, ist ein Gedanke, sie können Gedanken nicht unter Ausfuhrbeschränkung stellen.
Die Verschlüsselungsalgorithmen, die damals Wirbel machten, sind heute allgegenwärtig, erklärt der Mathematiker Sebastian Stiller von der TU Braunschweig. Denn sie lösen ein fundamentales Problem.
Sie wollen eine Fahrkarte kaufen und die Bahn in dem Fall möchte gerne von Ihnen Informationen haben für die Zahlung. Dummerweise kaufen Sie Ihre Fahrkarte im Internet. Das heißt, Sie schicken diese Informationen übers Internet und das ist so, als würden Sie ein riesengroßes Banner in die Welt hängen.
Weil keiner seine Kreditkartennummer auf so einem Banner haben will, muss man sie verschlüsseln, damit nur Autorisierte sie lesen können. Dafür müsste man sich aber mit der Bahn erst einmal auf einen geheimen Schlüssel einigen, mit dem man die Nachricht verschlüsseln und wieder entschlüsseln kann. Würde man diesen Schlüssel übers Internet übertragen, könnten Kriminelle ihn aber ebenfalls abfangen und die Nachricht entschlüsseln. Die sogenannte asymmetrische Verschlüsselung geht anders vor.
Asymmetrische Verschlüsselung ist im Grunde sowas wie so ein Vorhängeschloss. Kann, wenn es offen ist, jeder zumachen. Jeder kann sich eins nehmen, kann ein Kästchen packen mit seiner Geheiminformation, das Vorhängeschloss zumachen und dann kann das niemand aufkriegen, außer diejenigen, die diese Vorhängeschlösser verteilt haben und dafür den Schlüssel haben.
In diesem Fall ist das die Bahn. In den 1970er Jahren haben drei Wissenschaftler das Konzept der asymmetrischen Verschlüsselung in einen Algorithmus übersetzt. Sie haben sozusagen Vorhängeschlösser programmiert. Die drei heißen Rivest, Shamir und Edelman. Der Algorithmus ist nach ihnen benannt. RSA.
Input.
Sie haben einen Algorithmus, der Ihnen ein Paar von einem öffentlichen Schlüssel und einem nicht öffentlichen Schlüssel erzeugt. Einen öffentlichen Schlüssel habe ich vorhin als Schloss bezeichnet. Der nicht öffentliche ist der, mit dem man das Schloss aufschließt. Dann haben Sie einen weiteren Algorithmus, dem geben Sie eine Nachricht und den öffentlichen Schlüssel, das Schloss. Und der macht daraus eine andere Zeichenkette, aus der man die ursprüngliche so nicht rauskriegen kann.
Er verschlüsselt die Nachricht also. Ganz egal, ob es sich um eine Kreditkartennummer, eine E-Mail oder was auch immer handelt. Das RSA-Verfahren kommt heute bei verschiedensten Webseiten und Internetdiensten zum Einsatz. Die Verschlüsselung ist eine mathematische Rechnung, die die Nachricht verändert. Man braucht den nicht öffentlichen Schlüssel, den in unserem Beispiel nur die Bahn hat, um die Rechnung rückgängig zu machen und die Nachricht zu entschlüsseln.
Output.
Dann gibt es einen dritten Algorithmus, das ist der Entschlüsselungsalgorithmus. Der nimmt so eine verschlüsselte Zeichenkette und den nicht öffentlichen Schlüssel und macht daraus wieder die ursprüngliche Nachricht.
Dabei sind zwei Dinge wichtig. Erstens, die Rechnung zur Verschlüsselung der Informationen basiert auf einer sehr großen Zahl. Sie ist sozusagen Teil des Vorhängeschlosses. Zweitens, diese große Zahl berechnet der Algorithmus, indem er zwei Primzahlen miteinander multipliziert, die keiner kennt. Würde sie jemand kennen, könnte er aus dem Schloss den nicht öffentlichen Schlüssel berechnen und die Nachricht entschlüsseln. Doch selbst Supercomputer beißen sich die Zähne daran aus, eine große Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen.
Performance.
Im Wesentlichen ist es nicht schneller zu lösen, als dass ich alles durchprobiere. Und das heißt, wenn Sie die Zahl entsprechend groß machen, die Codierungszahl, können Sie das auch nicht knacken.
Wenn der geheime Schlüssel lang genug ist, kann also kein Unbefugter Nachrichten lesen, die damit kodiert sind. Die Ausfuhrbeschränkungen der USA bezogen sich damals übrigens auf Produkte, die Zahlen mit über 150 Stellen nutzten. Man ging davon aus, dass die Verschlüsselung somit noch einigermaßen sicher war, aber von den Superrechnern der US-Regierung geknackt werden konnte. Doch weil auch gewöhnliche Rechner immer schneller werden, braucht es größere Zahlen. Heute gelten RSA-Verschlüsselungen, die Zahlen mit über 600 Stellen nutzen, als nicht zu knacken und damit als sicher. Doch auch das wird sich künftig ändern. Um die vertrauliche Kommunikation zu sichern, wird man dann noch längere Schlüssel verwenden müssen, ohne dabei das rechte Maß zu verlieren.
Systemgrenzen.
Das Erzeugen der Primzahlen hat einen gewissen Aufwand. Und je größer die Primzahl ist, desto mehr Aufwand haben wir für das Erzeugen der Primzahlen. Sie müssen immer so im Sweet Spot bleiben. Ja? Sie müssen sozusagen vernünftig viel Aufwand betreiben, um ihre Primzahlen zu erzeugen. Und trotzdem muss der Aufwand für das Entschlüsseln, ohne den Schlüssel zu kennen, für das Aufbrechen des Schlosses, der muss hoch sein.
Das ist eine generelle Herausforderung in der IT-Sicherheit oder bei allen Sicherheitstechniken. Durch den technologischen Fortschritt kann man bessere Schutzmechanismen bauen. Die Angreifer werden aber auch immer besser. Also muss man entscheiden, wie viel investiere ich in meinen Schutz, damit er einerseits sicher ist und andererseits nicht zu aufwendig.
Über Verschlüsselungsalgorithmen berichtete Piotr Heller und das war der letzte Teil unserer Serie über Algorithmen im Alltag.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3895.
Ach, Digga.
Was ist Hach? Wo bist du? Brauchst du einen Arzt?
Ein Arzt? Ach nee.
Wie heißt sie?
Woher weißt denn das?
GI, Knacki.
GI? Was hast denn mit dem Militär?
Nix Militär. GI. GI. Günstliche Intelligenz, Knacki. Die sagt mir, du bist mal wieder verknallt. Wie heißt sie?
Alpha, IFA.
Ach, Knacki, jedes Jahr dasselbe. IFA-Sucht ist eine Leidenschaft, die mit IFA sucht, was Leidenschaft. Hast du überhaupt noch Platz im Keller oder kannst du nicht entscheiden, was du rausschmeißt? Uromas Nipko-Scheibe?
Die ist schon lange weg.
Auch die Bildplatten und die ganzen Videorekorder? Halbzoll, VHS, Beta, DVD, Blu-ray. Gibt's doch gar keine Player mehr. Stell dir vor, sie hätten dich mal erwischt.
Mich erwischt? Ich klau nix. Aber ich darf doch wohl mal aufheben, was so vom Lastwagen kippt, Dicker, oder?
Okay, Knacki, dein Keller ist nur zufällig voll mit Sachen vom Lastwagen.
Naja, speziell Sachen von der IFA.
Ich sag doch, IFA-Sucht lohnt sich nicht. Stell dir mal vor, du hast jahrelang gesessen für einen ganzen Keller voller Elektroschrott.
Dicker? Brauch keinen Keller mehr. Alles virtuell. Für einen Feinschmecker wie mir, super. Bin schon am Hacken.
Hackfleisch?
Dicker, du kennst doch meinen Geschmack.
Schokokuchen, Sachertorte und so.
Schoko.
Und wie hackst du Schokotorte?
Meine Nachbarin hat die ganze Küche voller IFA-Kram. Sie hasst aber Schokotorte.
Und die macht das jetzt für deine Kohle?
Dicker, Lifehack. Wo ich hacke, geben die Leute freiwillig.
Ohne, dass die's merken. Ich verstehe, du Schlawiner. Verrat mir mal den Code.
Code? Hardware reicht. Ihre Speaker habe ich längst gehackt und wenn sie auf Arbeit ist, sage ich, hey Alexa, lass Zutaten für eine dicke Schokotorte bringen und stell sie in den sprechenden Backofen. Und wenn sie wiederkommt, ist sie fertig, die Tochter.
Und wie kommt die zu dir rüber, die Tochter?
Analog. Ich klingel und frag höflich, ob sie mir ein Ei leihen kann. Und schon gibt's die Torte.
Analog? Bei mir spätestens beim zweiten Mal. 33 Millionen Teile direkt in dein Gesicht.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Wikipedia wurde von einem Online-Angriff lahmgelegt. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Der Angriff war nur vorübergehend, und zwar ab Freitagabend bis in die Nacht zum Samstag. Die Gesellschaft Wikimedia Deutschland berichtete von einem massiven und sehr breit angelegten, sogenannten Denial-of-Service-Angriff. Dabei werden Server mit sinnlosen Anfragen überflutet, bis sie unter der Last sprichwörtlich zusammenbrechen. Eine anonyme Gruppe bekannte sich auf Twitter über einen frisch eingerichteten Account zu der Sabotageaktion. Um die Authentizität zu belegen, kündigte sie knapp vor Mitternacht an, die Attacke kurz zu pausieren und dann wieder hochzufahren, was so auch geschah. Am Samstagmorgen war Wikipedia dann wieder zu erreichen.
Mobilfunkfirmen müssen Funklöcher auf dem Land schneller schließen.
Das sieht ein Vertrag vor, den die deutschen Mobilfunkanbieter mit dem Bund geschlossen haben. Demnach sollen bis Ende 2021 in jedem Bundesland 99% der Haushalte mit LTE versorgt werden. Umgerechnet entspricht das mehr als 90% der Fläche. Im Gegenzug erhalten die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1 Drillisch eine finanzielle Erleichterung. Sie müssen ihre Rechnungen aus der Versteigerung der 5G-Frequenzen erst später begleichen als bisher vorgesehen. Und zwar in jährlichen Raten bis 2030.
Facebook und Google drohen in den USA kartellrechtliche Untersuchungen.
Generalstaatsanwälte aus 8 Bundesstaaten in den USA haben angekündigt, gemeinsam gegen Facebook ermitteln zu wollen. Bei dem Verfahren soll es unter anderem darum gehen, ob Facebook Daten von Verbrauchern in Gefahr gebracht hat und ob es seine marktbeherrschende Stellung dafür nutzte, Preise für Werbung künstlich in die Höhe zu treiben. Laut Medienberichten gerät auch Google in den USA stärker ins Visier von Kartellwächtern. Justizminister aus mehr als 30 US-Staaten planen demnach konzertierte Untersuchungen, und zwar parallel zu Ermittlungen von Bundesbehörden. Damit stehen dem Konzern jahrelange komplexe Verfahren ins Haus.
Eine riesige Datenbank mit Telefonnummern von Facebook-Usern stand frei im Netz.
Die Datenbank umfasste mehr als 419 Millionen Telefonnummern, die jeweils mit der Facebook-ID ihrer Besitzer verknüpft waren. Damit ließen sich auch die Facebook-Usernamen ausfindig machen. Wer die unverschlüsselte Datenbank zu welchem Zweck und wie lange betrieb, ist unbekannt.
Telekom-Firmen müssen bei 112-Notrufen Standortdaten senden.
Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Demnach müssen Mobilfunkbetreiber in jedem Fall die Standortdaten eines Anrufenden, der die 112 wählt, an die Notrufstellen übermitteln. Das gilt auch für Anrufe von Handys ohne SIM-Karte. Die EU-Staaten müssten die Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie sicherstellen, erklärten die Richter des EuGH in Luxemburg.
Facebook macht Tinder Konkurrenz.
Und zwar mit einer eigenen Dating-Plattform. Die ist in den USA jetzt verfügbar und soll ab dem kommenden Jahr auch in Europa eingeführt werden. Im Rahmen des Angebotes können Facebook-Nutzer, die über 18 Jahre alt sind, ein separates Dating-Profil anlegen. Facebook schlägt dann potenzielle Partner vor. Die Basis dafür sind die von Facebook gesammelten Interessen und Aktivitäten der Nutzer. Bereits bekannte Facebook-Freunde werden dabei allerdings nicht berücksichtigt, es sei denn, man kennzeichnet sie als heimlicher Schwarm. Pläne für das Dating-Angebot hatte Facebook schon im Frühjahr 2018 vorgestellt. Die Funktion wurde anfangs in Kolumbien getestet und ist inzwischen in 20 Ländern verfügbar.
Sternzeit, 7. September. Neutrino-Kunst zum Hören und Sehen. In der Dunkelheit des ewigen Eises unter dem Südpol halten mehr als 5000 Detektoren nach dem schwachen Leuchten Ausschau, das Neutrinos auslösen. Geisterhafte Teilchen aus den Tiefen des Weltraums, die praktisch nie mit Materie wechselwirken. Nur ganz selten reagiert ein Neutrino mit einem Atom im Eispanzer und verrät sich dann durch das Leuchten im Ice-Cube-Detektor. Der Künstler Tim Otto Roth aus Oppenau im Schwarzwald macht das Südpol-Experiment in seiner Installation Ice Cube sinnlich erfahrbar, wobei er Ice Cube, Eiswürfel in Lautschrift schreibt. 444 illuminierte Lautsprecher stellen das weltgrößte Teilchenexperiment nach. Klänge und Farben vermitteln, wie imaginäre Neutrinos durch Ice Cube laufen. Tim Otto Roth bremst die lichtschnellen Teilchen auf Zeitlupentempo. So erhält das Publikum einen besseren Eindruck, wie sich die Neutrinos bewegen. Tonhöhe und Farbe hängen von der Energie der Teilchen ab. Das begehbare Kunstwerk macht echte Messdaten vom Südpol erlebbar, zum Teil nahezu in Echtzeit. Die Neutrinos kommen unter anderem von explodierten Sternen und aus der Umgebung schwarzer Löcher. Fachleute träumen von einer Neutrino-Astronomie. Sie wollen mit Hilfe dieser Teilchen mehr über die energiereichsten Prozesse im All erfahren. Die Installation ist ein Würfel mit 8 Metern Kantenlänge. Ice Cube ermöglicht bis zum 11. November im Ludwig Forum für internationale Kunst in Aachen einen ganz sinnlichen Zugang zu einem der spannendsten Bereiche der Astronomie.
Um eine zeitgeschichtlich bedeutende Frage geht es gleich bei Streitkultur. Hat die DDR-Opposition die friedliche Revolution herbeigeführt? Das wird um 5:05 hier im Deutschlandfunk debattiert. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.